Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, jetzt aber ernsthaft. Okay, also. Die Schlange von Hamburg. Jetzt geht's los. Und hier haben wir die Schlange. Wo Schlange? Der Film war mit einer Nachtsichtkamera aufgenommen. Man sah einen dünnen Ast vor dem Ausgang der Ondara-Lava-Höhlen in Queensland, Australien. War das die Schlange? Nein, die Schlange saß auf dem Ast. Sie bewegte sich jetzt. Eine zaghafte Frage aus dem Publikum. Ist die giftig? Ja. Wenn sie bedroht wird, beißt sie ohne Warnung zu. Beim Menschen führt das Gift manchmal zu leichten Lähmungen. Da ist noch eine. Auch eine braune Nachtbaumnatter, Boiga irregularis. Diese Biester sind extrem schlank, eher wie Würmer, aber sie können über 2 Meter lang werden. Die Schlange erschien in Nahaufnahme. Im Infrarotlicht der Nachtsichtkamera leuchteten ihre Augen als helle Punkte. Tausende von Fledermäusen flogen durchs Bild. Die Schlange wartete. Dann plötzlich schnellte sie nach vorn, ins Leere. Ein ging durch die Gruppe. Der Führer erläuterte, dass einige Schlangen sofort erfolgreich seien, andere dagegen ziemlich lange brauchten, bis sie endlich ihre Mahlzeit gesichert hatten. Sie glauben vielleicht, sie hat keine Chance, weil die Fledermäuse so schnell sind, aber das täuscht. Die Schlange ist schneller. Und dann war es soweit. Die Schlange hatte eine Fledermaus gepackt. Einige Sekunden pendelte sie mit der Fledermaus am Ast hin und her, bis sie plötzlich gemeinsam zu Boden stürzten. Frauen kreischten, ein Mann im Publikum lachte, die Kamera schwenkte hin und her, aber die Schlange war mit ihrer Beute verschwunden. Es war November 2016. Der Tote war ein junger Mann, vielleicht 25 Jahre alt. Er saß im 2. Waggon der letzten S-Bahn der Linie S3 in Richtung Stade, 0.28 Uhr ab Hamburg Hauptbahnhof. Und als Hauptkommissar Bernd Kastrup am Tatort eintraf, war er bereits seit schätzungsweise 2 Stunden tot. Schön, dass Sie gleich gekommen sind. Der Kollege aus Niedersachsen, ein junger Mann, den Kastrup nicht kannte, begrüßte ihn mit Handschlag. Kastrup murmelte irgendetwas Unverständliches. Er wäre lieber im Bett geblieben, als sich mitten in der Nacht auf den Weg ins Nachbarland zu machen. Zum Glück hatte irgendjemand kurz vor Buxtehude bemerkt, dass die S-Bahn mit einem Toten unterwegs war. Wenn sie bis zur Endstation weitergerollt wäre, bis nach Stade, hätte er rund 75 Kilometer fahren müssen. Und das wegen eines Toten, der ihn möglicherweise gar nichts angeht. »Ist das nicht eigentlich Ihre Leiche?«, fragte er. Der Kollege schüttelte den Kopf. »Er hat seinen Ausweis in der Tasche. Der Mann wohnt in Neugraben und das ist eindeutig Hamburg.« »Aber es gilt das Tatortprinzip.« Kastrup hoffte einen Moment lang, dass der Tote vielleicht in dieser Nacht einen Ausflug nach Buxtehude oder Stade hat unternehmen wollen. Der Tatort war auch in Hamburg. Der junge Mann war auf dem Nachhauseweg. Es gibt inzwischen eine Vermisstenmeldung. Seine Eltern haben sich gemeldet. Seine Eltern? Er hat noch zu Hause gewohnt. Kastrup seufzte. Jedenfalls dürfte die Todesursache diesmal ziemlich eindeutig sein, sagte er. Das Messer steckte noch in der Brust des Toten. Der Mediziner sagte, mehrere Stiche ins Herz, keine Abwehrverletzung, es muss alles sehr schnell gegangen sein. Er hat übrigens in Hamburg studiert. Sinologie, fragte Kastrup. Auf dem Boden lag ein blaues Buch mit dem Titel »Das neue praktische Chinesisch«. Betriebswirtschaft. Er hatte mit Freunden gefeiert und war jetzt auf dem Weg nach Hause. »Woher wissen Sie denn das alles?«, fragte Kastrup verblüfft. »Ein Telefon. Als der Sohn nicht pünktlich nach Hause gekommen ist, hat die Mama gleich herumtelefoniert. Erst die Freunde angerufen, dann die Polizei und so ist sie schließlich an uns weitergeleitet worden.« Als Kastrup in Hamburg im Präsidium eintraf, war es 7 Uhr morgens. »Du brauchst einen Kaffee«, stellte Vincent fest. Hauptkommissar Vincent Weber war Kastrups ältester Mitarbeiter. »Ja, er brauchte einen Kaffee. Alexander Nachtwey, der wie üblich als erster zum Dienst erschienen war, hatte die Kaffeemaschine längst in Betrieb gesetzt. Das ganze Zimmer roch angenehm nach frisch gebrühtem Kaffee. Alexander schob Castrop einen Becher hin. Der trank schlürfend ein paar Schlucke, dann berichtete er. »Es ist also tatsächlich unsere Leiche«, sagte Vincent. Castrop nickte. »Der Tote heißt Marvin Roland, er ist Student, 25 Jahre alt. Nach allem, was wir wissen, hat er gestern mehrere Lehrveranstaltungen an der Universität besucht, ist anschließend mit Freunden zusammen ins Theater gegangen, ins Hamburger Sprechwerk. Dort haben sie »Tod eines Jägers« von Rolf Hochhuth gesehen.« »Wie passend«, sagte Alexander. »Nein, das war überhaupt nicht passend. Marvin hatte keine Ahnung, was passieren würde. Und er war ganz bestimmt kein Jäger. Er war ein vollkommen harmloser Mensch, der nach einem gelungenen Tag friedlich mit der S-Bahn nach Hause fahren wollte und der dort nicht angekommen ist. Ein sehr behüteter junger Mensch.« »Gibt es irgendwelche Zeugen?« »Keine Zeugen. Wir nehmen an, dass der Student allein im Abteil gesessen hat, allein mit seinem Mörder.« »Er hat in einem Buch gelesen, ist offenbar von dem Angriff vollkommen überrascht worden. Er ist im Sitzen getötet worden. Der Täter hat ihm das Messer von schräg oben in die Brust gerammt, mehrmals übrigens, und sich dann aus dem Staub gemacht.« »Ein Einzeltäter?«, fragte Oliver Rühl. »Sie hatten Kommissar Rühl als Ersatz für Jennifer bekommen, die nach der Geiselnahme und dem Mord an ihrem Kollegen noch immer nicht wieder einsatzfähig war.« »Wahrscheinlich. Ich nehme an, wenn sie zu mehreren auf ihn losgegangen wären, dann hätte der Student das wohl gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. Aber genau wissen wir das natürlich nicht.« »Und wer hat den Toten entdeckt?« »Eine junge Frau, die war auch auf dem Weg nach Hause. Sie hat erst gedacht, der junge Mann würde schlafen, aber dann hat sie das Messer gesehen und das Blut. Sie ist in Buxtehude zum Triebfahrzeugführer gelaufen und der hat dann die Polizei alarmiert.« »Mit anderen Worten, niemand hat den Täter gesehen und wir wissen auch nicht, wo er ein- oder ausgestiegen ist.« »Sind die Waggons eigentlich videoüberwacht?« »Ja, das sind sie.« »Vincent und Oliver, ihr fahrt nach Neugraben und befragt die Eltern. Ich gehe in die Rechtsmedizin, wenn ich meinen Kaffee ausgetrunken habe. Und Alexander, du rufst bitte bei der Bahn an, dass sie die entsprechenden Videos sicherstellen. Wir brauchen einen Mitschnitt von allen in Frage kommenden Kameras.« Alexander nickte. Castrop sagte, »Ach ja, das hier, das ist übrigens die Tatwaffe.« Er warf ein Foto auf den Tisch. »Oh«, sagte Alexander, »das ist aber hübsch. Dieser rote Griff und dieses originelle Symbol hier, was soll das sein? Eine Schlange?« »Du sollst essen«, sagte Kurt Behlitz. Castrop reagierte nicht auf diesen wohlgemeinten Ratschlag des Rechtsmediziners. Ihm war klar, dass er in den letzten Monaten erheblich abgenommen hatte. Im Gegensatz zu mir. Schuld daran waren die Krankheit und der Tod seiner Frau. Obwohl sie geschieden gewesen waren, hatten sie sich bis zuletzt sehr nahe gestanden. »Nimm dir ein Beispiel an mir.« Der Mediziner hatte sich zwei Stücke Torte vom Tresen geholt, dazu einen Becher Kakao mit Schlagsahne. Sie saßen im Café des Universitätskrankenhauses Eppendorf. »Das hilft niemandem, wenn du nicht ordentlich isst. Wann ist übrigens die Beerdigung?« »Ich weiß nicht, Kirsten organisiert das, ihre Schwester, aber da gibt es noch irgendwelche Verzögerungen.« »Das kenne ich, sowas geht nie ratzfatz. Ich weiß noch, als meine Oma damals...« »Marvin Roland«, fiel Castrop ihn ungeduldig ins Wort, er trommelte mit den Fingern auf den Tisch. »Das ist auch so eine schlechte Angewohnheit von dir«, sagte Behlitz. Bernd Castrop hörte auf den Tisch zu trommeln, er sah den Mediziner verärgert an. »Ich habe inzwischen meine Untersuchungen abgeschlossen. Den Bericht schicke ich dir wie üblich zu, aber ich nehme an, du willst jetzt schon ein paar Einzelheiten wissen.« Der Hauptkommissar fragte sich, warum Kurt Behlitz ihn überhaupt zu diesem Treffen bestellt hatte. »Dein Kollege in Buxtehude hat mir schon das Wesentliche erzählt.« »So hat er das. Der junge Mann hat ein Messer ins Herz gekriegt und daran ist er gestorben. Punkt, aus, Ende.« »Wie gut, dass du nicht der Rechtsmediziner bist, sondern ich.« »Ja, im Moment hat es natürlich so ausgesehen, als ob der Student allein durch einen Messerstich getötet worden ist.« »Was mich allerdings stutzig gemacht hat, das ist die Wahl der Tatwaffe. Du hast das Messer gesehen?« »Ein Schlangenmesser«, brummte Castrop. »Ja, ein sogenanntes Schlangenmesser, made in China. Ein ganz gewöhnliches Klappmesser. Die Klinge ist nicht länger als 10 Zentimeter. Das reicht zwar auf, um jemanden damit zu erstechen, wie wir ja gerade gesehen haben, aber ideal ist das nicht. Wenn ich jemals in die Verlegenheit kommen sollte, jemanden totstechen zu wollen, dann würde ich mir ein Messer mit einer deutlich längeren Klinge aussuchen. Sie hat aber gereicht, sagte Castrop. Ja, sie hat gereicht. Aber so wie es aussieht, hat unser Täter auch seine Zweifel gehabt. Er hat deswegen die Klinge mit einem Gift bestrichen. Davon ist nicht sehr viel in den Kreislauf eingedrungen, weil das Opfer ja beinahe sofort tot war. Aber auf der Klinge waren noch genügend Rückstände, die ich analysieren konnte. Curare? Fragte Castrop ungläubig. Wo willst du das herkriegen? Dazu brauchst du ziemlich gute Beziehungen zu südamerikanischen Indianern und selbst dann musst du noch aufpassen, dass sie dich nicht übers Ohr hauen. Der garantiert echte Schrumpfkopf, den ich damals von meiner Kreuzfahrt mitgebracht habe, hat sich dann im Labor auch bloß als der Kopf eines Affen erwiesen. Was für ein Gift! Castrop war ungeduldig. Nun, da es sich um ein Schlangenmesser handelt, war mein erster Gedanke natürlich, dass es sich um Schlangengift handeln könnte. Aber auch das ist schwer zu kriegen und wenn du im Internet danach forschst, dann kommst du ganz schnell in Gegenden, wo alles ziemlich illegal ist. Natürlich wäre es möglich gewesen, ein paar Kreuzottern zu fangen und das Gift selbst zu gewinnen. Kurt, ich bitte dich, ich will nicht hören, was alles nicht zutrifft. Ich möchte einzig und allein wissen, um was für ein Gift es sich handelt. Wenn du willst, bitte. Kunein. Der Begriff sagte Castrop gar nichts. Er starrte den Mediziner an. Der aß ungerührt seine Torte. Nach dem dritten Bissen hielt Castrop es nicht länger aus. Was ist das für ein Gift? Fragte er so beherrscht wie möglich. Gefleckter Schierling, Conium maculatum. Der ist tödlich, oder? Ja, das kann man so sagen. Etwa 0,5 bis 1 Gramm Kunein reichen aus, um einen Menschen umzubringen, wenn man es ihm oral verabreicht. Den berühmten Schierlingsbecher. Allerdings musst du dein Opfer erstmal dazu bringen, dass es das Zeug trinkt. Wenn man die Pflanze zerreibt, stinkt sie nämlich nach Mäusepisse. Und wenn das Gift in den Blutkreislauf gelangt? Es wirkt gerade dadurch, dass es in den Blutkreislauf kommt. Insofern ist es gar keine schlechte Idee, die Messerspitze damit einzustreichen. Die Muskeln fangen an zu zittern, Lähmung breitet sich aus, schließlich kannst du nicht mehr atmen und erstickst. Bei vollem Bewusstsein übrigens. Belitz zuckte mit den Schultern, aber das ist dem jungen Mann erspart geblieben, sagte er. Also jedenfalls ein Gift, an das jeder ohne weiteres rankommt, sagte Castrop. Er hatte etwas Exotischeres erwartet. Ja, etwas, wo jeder rankommt, theoretisch zumindest, wenn er was von Botanik versteht. Es gibt eine ganze Reihe von Doldenblütlern, die für den Laien ziemlich ähnlich aussehen. Giersch zum Beispiel oder Wiesenkerbel oder Bärenklau, um nur ein paar der wichtigsten zu nennen. Das ist nicht so schwierig. Selbst ich könnte jederzeit ins Gelände gehen und Schierling finden, behauptete Castrop. Er hatte immerhin, was blüht denn da zu Hause im Regal stehen? Belitz lächelte. Jederzeit? Vergiss bitte nicht, dass wir November haben und der Schierling blüht von Juni bis September. Wenn du ihn jetzt noch suchst, wirst du einige Mühe haben. Mit anderen Worten, der Mord ist von langer Hand vorbereitet worden? Belitz nickte. Wollte, fragte Alexander. Sie gingen hinüber zu seinem Rechner. Auf dem Bildschirm blickte man von oben in das Innere eines S-Bahn-Wagens. Der Wagen war leer, jedenfalls der Teil, den die Kamera erfasst hatte. Wir sind jetzt am Hauptbahnhof, sagte Alexander. Diese Einblendungen, das sind die Waggonnummer, die Zugnummer und die Uhrzeit. Der Zug ist gerade am Hauptbahnhof angekommen und jetzt steigt Marvin Roland ein. Alexander startete das Video und man sah, wie ein junger Mann in das Abteil einstieg. Er wandte sich nach links, setzte sich auf die kurze Sitzbank direkt hinter dem Eingang mit dem Rücken zur Tür, öffnete seinen Anorak, zog ein Buch aus der Innentasche und begann zu lesen. Was ist das für ein Buch? Fragte Vincent. Chinesisch Lehrbuch. Oh. Jetzt passiert ziemlich lange gar nichts. Der Wagen ist nicht vollständig leer. Es sind insgesamt 12 Personen drin, ohne unser Studenten. Und 10 davon sind am Hauptbahnhof eingestiegen. Und alle sind nacheinander ausgestiegen. Hier, da seht ihr es. Der erste ist schon in Hammerbrook ausgestiegen. Man sah, wie ein etwas schlaksiger junger Mann zu dem Ausgang ging, den die Überwachungskamera erfasst hatte. Der Zug hielt. Der Mann öffnete die Tür und stieg aus. Die Tür wurde wieder geschlossen, der Zug fuhr weiter. In dem Teil, den wir mit dieser Kameraeinstellung im Blick haben, passiert jetzt erstmal überhaupt nichts. Aus den anderen Kameraeinstellungen weiß ich, dass in Wilhelmsburg noch 3 Personen eingestiegen sind und in Harburg noch mal 2. Die sind dann alle in Harburg Rathaus wieder ausgestiegen. Auf dem Bildschirm sah man nichts weiter, als dass Marvin Roland in seinem Buch las. Das ist jetzt Harburg Rathaus, sagte Alexander. Der Zug hält. Und nun passt auf, was jetzt passiert. Es passierte erstmal gar nichts. Der Zug fuhr weiter. Dann plötzlich fiel dem Studenten das Buch aus der Hand. Er schreckte hoch, bückte sich, hob das Buch wieder auf, blätterte darin herum und las schließlich weiter. Er ist eingeschlafen, sagte Alexander. Der Zug hielt in Heimfeld, der Zug fuhr weiter. Jetzt kommt er aus dem Tunnel heraus, erläuterte Alexander. Und jetzt seht ihr das? Jetzt fährt er über die B73. Das Helle, was man da im Fenster sieht, das ist die B73. Kastrup gähnte. Jetzt sahen sie schon seit 20 Minuten, wie ein Mensch in der S-Bahn durch die Nacht fuhr. Bis nach Buxtehude würde er wahrscheinlich weitere 20 Minuten brauchen. Kann man das nicht schneller ablaufen lassen, fragte er. Achtung, sagte Alexander, jetzt kommt es. Der Zug läuft in Neuwiedental ein. Man sah, wie der Zug seine Fahrt verlangsamte. Ein Mann und eine Frau gingen zum Ausgang. Man sah die Lichter des Bahnsteigs, der Zug hielt. Die Tür wurde geöffnet. Der Mann und die Frau stiegen aus. Das ist er, sagte Alexander. Der Mann, der in das Abteil gekommen war, trug einen dunklen Anorak mit Kapuze, um die er obendrein einen dunklen Schal geschlungen hatte, sodass von seinem Gesicht nur die Augenpartie frei war. Und auch die konnte man durch den Schatten der Kapuze nicht erkennen. Der Mann blickte nach rechts und nach links. Die Türen wurden geschlossen. Die S-Bahn setzte sich wieder in Bewegung. Er ist jetzt mit dem Studenten allein im Abteil, sagte Alexander. Alle übrigen Fahrgäste sind in Neuwiedental ausgestiegen. Bis zur nächsten Station hat er 3 Minuten. Neugraben ist das. 3 Minuten bis Neugraben. Kastrup ertappte sich dabei, dass er hoffte, es möge nichts geschehen, obwohl er sehr genau wusste, was passiert war. Der Mann im Anorak sah sich noch einmal um, trat dann blitzschnell vor, zückte ein Messer und stieß zu. Das Buch fiel zu Boden, der Student hob die Hände, der Mann mit der Kapuze stieß erneut zu, der junge Mann sackte in sich zusammen und rührte sich nicht mehr, der Mörder stieß noch ein letztes Mal zu, dann ließ er das Messer los und wandte sich zum Ausgang. Der Zug bremste und hielt in Neugraben, der Mann stieg aus. Das war's, sagte Alexander. So ein Mist, schimpfte Kastrup. Man sieht nichts, man sieht einfach gar nichts. Wir haben die ganze Tat auf Video und wir können nichts damit anfangen. Wir können nicht mal entscheiden, ob der Mörder nun ein Mann oder eine Frau gewesen ist. Ein Mann, behauptete Vincent. Eine Frau, konterte Alexander. Wir wissen gar nichts, sagte Kastrup. Es war dunkel, als die Schlange in dem kleinen Wäldchen bei Gestacht eintraf. Sie war spät dran. Sie hatte die Zeit verschlafen. Die vorherige Nacht war zu aufregend gewesen. Sie hatte lange wach gelegen, hatte das Radio laufen lassen und auf die ersten Nachrichten über den Mord gewartet. Die waren erst am Morgen gekommen, viel später, als sie gedacht hatte. Der Nachrichtensprecher sprach nur allgemein von einem Mord in der S-Bahn und erwähnte keine Einzelheiten. Ganz offensichtlich hielt sich die Polizei bedeckt, wahrscheinlich, weil es keine konkreten Spuren gab. Sie hatte gut gearbeitet. Und es war so einfach gewesen, ganz verblüffend einfach. Jetzt war sie auf dem Weg zu dem geheimen Ort, an dem sie von Zeit zu Zeit ihr Glück beschwor und ihre Siege feierte. Niemand wusste davon, selbst ihren Partner damals hatte sie nicht eingeweiht. Sie fuhr mit dem Wagen direkt bis an die Ruine heran. Jetzt im Dunkeln brauchte sie nicht zu befürchten, dass jemand sie hier überraschte. Sie parkte den Geländewagen dennoch etwas abseits. Dann suchte sie sich im Schein der Taschenlampe ihren Weg. Den Zaun, der die Ruine sichern wollte, hatte sie längs an der schwächsten Stelle niedergetrampelt. Behende kletterte sie über die herumliegenden Betonbrocken und dann war sie am Ziel. Es war kühl hier draußen, kein Wunder, es war ja November. Und im Laufe der Woche sollte es noch kälter werden. Kühl war dementsprechend auch der Sekt, den sie mitgebracht hatte. Sie öffnete die Flasche, der Korken schoss mit einem lauten Plopp irgendwo in die Dunkelheit. Das Getränk quoll aus der Flasche und lief prickelnd über ihre Hände. Es machte ihr nichts aus. Sieg, dachte sie, alles war gut gegangen. Sie wäre gern kaltblütiger gewesen, aber sie war so, wie sie nun mal war, daran ließ sich nichts ändern. Und es machte letzten Endes keinen Unterschied, ob ihr Herz bei der Tat schneller schlug oder nicht, solange sie nicht die Nerven verlor, und das hatte sie nicht. Sie hatte lange genug auf ihre Chance gewartet, auf den einsamen Reisenden, der zu so später Stunde im ansonsten leeren Abteil der S-Bahn saß. Sie hatte zugestochen und den Mann getötet. Es hatte ihr unendliche Befriedigung bereitet. Auf den Triumphschrei hatte sie verzichtet. Den hatte sie sich bis jetzt aufgewahrt. Juhu! Sie trank den Sekt mit hastigen Schlucken, rülpste und dann schrie sie so laut sie konnte. Sie war bald ihres eigenen Schreies überrascht. Sie lauschte einen Augenblick erschrocken, wartete, ob es irgendeine Reaktion gab, aber es gab keine. Niemand hatte sie gehört. Sie war allein in dem weitläufigen Trümmergelände. Sie trank die Flasche leer, schmiss sie mit Wucht gegen die Wand, sodass sie zersplitterte. Dann leuchtete sie mit der Taschenlampe an die Decke dieses gesprengten Unterstandes. Da war es. Da war all das, was sie im Laufe der letzten Jahre in heiliger Wut niedergeschrieben hatte, oft in großer Hast und mit fliegenden Fingern. Da waren all die Daten, die sie ebenfalls festgehalten hatte, all die Tage, an denen sie diesen Ort aufgesucht hatte. Am 29. Oktober war sie zuletzt hier gewesen und davor am 22. Oktober. Sie nahm den breiten Filzstift und schrieb auf dem Beton 5. November 2016. Sie überlegte einen Augenblick, dann versah sie dieses Datum mit einem Ausrufungszeichen, um deutlich zu machen, dass dies ein besonderer Tag gewesen war. Dann machte sie sich auf den Heimweg. Wenn sie jetzt in eine Verkehrskontrolle geriete, würde die Polizei behaupten, dass sie betrunken sei. Aber sie war nicht betrunken. Es machte ihr keine Schwierigkeit, nach einer Flasche Sekt noch Auto zu fahren. Sie würde nicht auffallen. Und niemand würde sie anhalten. Niemand würde sie aufhalten. Absolut niemand. So, noch zwei Personen kennenlernen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Das eine ist Sylvia, die 16-jährige Ausreißerin. Das andere ist ihr Freund Lukas, der Sohn von Vincent, dem Polizisten. In Bernd Kastrups illegaler Wohnung in der Hamburger Speicherstadt untergekrochen. Kastrup ist nicht da. Sie hatten gut geschlafen. Als Lukas die Augen aufschlug, war es schon hell. Mit anderen Worten, sie hatten zu lange geschlafen und für die Schule war es jetzt zu spät. Sie würde gute Ausrede überlegen müssen. Und Sylvia, Lukas fuhr hoch, als er bemerkte, dass Sylvia nicht mehr neben ihm lag, aber sie war nicht weggelaufen, sondern sie war barfuß in dem Nachthemd unterwegs und studierte die Ausstellung. Lukas wollte zu ihr, doch in dem Moment klopfte jemand an die Tür. »Bleib, wo du bist«, rief er leise in Sylvias Richtung und in Richtung Tür wesentlich lauter. »Ja, ich komme«, er zog sich rasch an. Es klopfte noch einmal. »Ja doch, ich komme ja schon«. Er machte die Tür auf. Draußen stand ein junger Mann. »Bondig, ich komme von der Lagerhausgesellschaft.« »Aha.« Dieser Bondig sah nicht so aus, als ob er besonders gefährlich wäre. »Kommen Sie rein.« Offenbar war der Mann kurzsichtig. Lukas registrierte, dass er eine starke Brille trug. »Herr Kastrup, Sie können sich sicher vorstellen, warum ich gekommen bin.« »Ja, natürlich«, behauptete Lukas. »Herr Kommissar.« »Hauptkommissar«, korrigierte Lukas. »Herr Hauptkommissar, wir haben ja schon in unserem Schreiben darauf hingewiesen, dass die Räumlichkeiten nicht für Wohnzwecke genutzt werden dürfen, schon allein aus versicherungstechnischen Gründen. Und deshalb möchten wir Sie bitten, selbstverständlich innerhalb einer angemessenen Frist.« »Wenn ich Sie mal kurz unterbrechen dürfte«, fiel ihm Lukas ins Wort, »ich nutze diesen Raum nicht als Wohnung. Ich habe hier lediglich meine Ausstellung untergebracht, für die im Augenblick im Präsidium keine Räumlichkeiten vorhanden sind. Ich hatte deswegen neulich schon mit einem Ihrer Vorgesetzten telefoniert. Mit Herrn Carstens? Ja, vielleicht. An den Namen kann ich mich nicht erinnern. Jedenfalls hat der Herr mir zugesagt, dass zunächst alles beim Alten bleiben könne. Und insofern wundert es mich ein bisschen.« Bondig hörte nicht zu. Er starrte auf die Stellwände. »Was ist denn das hier überhaupt für eine Ausstellung?«, wollte er wissen. »Katastrophen«, sagte Lukas. Durch seinen Vater wusste er, dass Kastrup sich für Katastrophen und deren Vermeidung interessierte. Er hatte sich am Vorabend im Licht der Taschenlampe einen Teil der Poster angesehen. »Das hier zum Beispiel«, sagte er, »das ist die Katastrophe der Andrea Doria. 1956 ist das gewesen.« »Ah ja, davon habe ich gehört.« Das hieß, dass der Schnösel keine Ahnung hatte. Die Andrea Doria ist damals im dichten Nebel mit einem anderen Passagierschiff zusammengestoßen. Das Schiff hieß, rascher Blick auf den Erläuterungstext, das Schiff hieß Stockholm. Mehr wusste Lukas nicht. Nun musste er improvisieren. Der Kapitän war natürlich betrunken. Und er ist, wie man das ja leider immer wieder erlebt, als erster von Bord gegangen. Es herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. Pferde wieherten angstvoll und galoppierten in Panik über das Deck. Sie hatten nämlich auch Pferde geladen, 50 Rennpferde für den Aga Khan. Und viele sind ertrunken, Menschen und Pferde. Und es wären noch viel mehr Menschen ertrunken, wenn nicht der Schiffsjunge gewesen wäre. Der hat auf der Mundharmonika gespielt und nach haben sich alle beruhigt. Das war frei erfunden. Und wenn Herr Bondig sich die Zeit genommen hätte, Castrops Erläuterungstext zu lesen, wäre der Schwindel aufgeflogen. Aber Herr Bondig nahm sich nicht die Zeit. Und was ist das hier? Er deutete eine Schautafel, auf der mit großzügigen Strichen eine Gruppe von Personen dargestellt war, die auf irgendeine nicht ohne weiteres erkennbare Weise miteinander interagierten. Genau in der Mitte des Bildes befand sich ein ziemlich großer schwarzer Balken. Lukas war sich sicher, dass das ein Penis sein sollte. Und das ist die Katastrophe der modernen Kunst, sagte er. Ich hatte, was mir der Therapeut in Eppendorf vorgeschlagen hat, erklärte Sylvia. Sie waren jetzt wieder unter sich. Der Mann hat gesagt, wenn du nicht sagen kannst, was damals passiert ist, dann zeichne es einfach. Ich habe es auch nicht zeichnen können. Bis jetzt jedenfalls nicht, aber nun habe ich es versucht. Ich betrachtete das Bild. Es sah nicht so aus, als ob es von einem 16-jährigen Mädchen gemalt worden wäre. Es sah aus wie das Bild eines kleinen Kindes. Das bin ich, sagte Sylvia. Ja, daran bestand kein Zweifel. Sie war das Mädchen, erkennbar an den langen Haaren, auf das der Penis zielte. Aber wer waren die anderen Personen? Die Frau ist seine Mutter? Sylvia nickte. Die Frau war klein, kaum größer als Sylvia selbst, und sie stand im Hintergrund. Sie sah nicht so aus, als ob sie sich für das Geschehen im Vordergrund interessierte. Aber dann gab es da noch zwei Männer. Lukas deutete auf den Mann mit dem bösen Gesicht, zu dem offenbar der Penis gehörte. Das ist dein Vater? Sylvia schüttelte den Kopf. Nein. Das ist mein Vater. Sie deutete auf den anderen Mann. Und wer ist dies? Fragte Lukas überrascht. Ich kenne ihn nicht. Was? Ich kenne den Mann nicht. Mein Vater hat ihn damals mitgebracht, mit zu uns nach Hause. Sie haben zusammen gearbeitet, glaube ich, und irgendwelche kriminellen Dinge geplant und wohl auch ausgeführt. Und dieser fremde Mann, der hat dich vergewaltigt? Sylvia nickte. Ich habe immer gedacht, das sei dein Vater gewesen, der dich missbraucht hat. Ja, das ist auch richtig. Mein Vater hat mich missbraucht, aber... Das war furchtbar. Ich habe getan, was er wollte, aber er hat mich nicht vergewaltigt. Er hat keine Gewalt angewendet, jedenfalls keine körperliche Gewalt. Aber das hat dieser Mann gemacht. Ja. Hat dein Vater davon gewusst? Sylvia nickte. Und du weißt nicht, wer das ist? Doch. Bis vor kurzem habe ich nicht einmal seinen Namen gekannt. Aber ich wollte es wissen, verstehst du? Ich wollte es unbedingt wissen, wie er heißt und wo er wohnt. Deshalb habe ich den Kontakt zu meinem Vater aufgenommen. Deshalb habe ich ihn im Gefängnis besucht und mit ihm geredet. Und jetzt weiß ich, wie der Mann heißt. Er heißt Benjamin Tarp. Ich weiß auch, wo er wohnt. Er wohnt in Haus Bruch im Schanzengrund. So heißt die Straße. Ich werde zu ihm gehen und ich werde ihn töten. Genau wie diese Schlange von Hamburg das macht, von der sie immer in den Nachrichten reden. Sylvia zeigte Lukas das große Messer, das sie seit Wochen mit sich herumtrug. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.